Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Heute mit Susanne Kuhlmann und diesen Themen. Mehr Bodenfruchtbarkeit, weniger Pestizide und weniger Stickstoffdünger. Die Ackerbaustrategie des WWF für Vielfalt und Klimaschutz. Dazu gleich ein Gespräch mit Rolf Sommer, der sich beim WWF mit Landwirtschaft befasst. In Mecklenburg-Vorpommern und nicht nur dort sterben Sanddornsträucher ab. Eine Ursache wurde noch nicht gefunden. Immer wärmeres Grundwasser. In Berlin wird untersucht, was das für Trinkwasser und Bodenlebewesen heißt. Der Bundeswirtschaftsminister hat seine Gasstrategie 2030 vorgestellt, löst erneuerbares Gas das Fossile ab. Und im Verbrauchertipp geht es um das Abstellen des Autos auf Kundenparkplätzen, das manchmal ungeahnt teuer zu stehen kommt. Mehr Vielfalt auf dem Acker. Der Worldwide Fund for Nature, WWF, hat gerade seine Ackerbaustudie vorgestellt. Die Bodenfruchtbarkeit erhalten oder wieder aufbauen und Pflanzenschutzmittel und Stickstoffdünger reduzieren, das sind die Ziele, die die Umweltorganisation in dieser Studie formuliert. Der Weg dahin führe über eine deutlich gesteigerte Vielfalt auf dem Acker, also über artenreiche Fruchtfolgen, aber auch verschiedene Zwischenfrüchte und Untersaaten. Am Telefon ist Dr. Rolf Sommer. Er leitet beim WWF den Bereich Landwirtschaft und Landnutzungswandel. Guten Tag, Herr Sommer.
Ja, guten Tag.
Ihre Studie greift die genannten, wie es heißt, bewährten Ansätze aus der landwirtschaftlichen Praxis von früher auf. Lässt sich so zum Beispiel das umstrittene Glyphosat und auch Stickstoffdünger überflüssig machen?
Da würde ich erstmal sagen, also es bleibt ja keine Alternative. Wir können und wir müssen den Einstieg schaffen in eine Landwirtschaft, die insgesamt systemisch, also grundsätzlich viel weniger abhängig ist vom Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Und genau darum ging es auch in unserer Studie. Wir haben in der Studie analysiert, wie wir, Sie haben es eben ja schon gesagt, kulturreichere Fruchtfolgen, das heißt also weg von nur 2 oder 3 Anbaufrüchten hin zu mindestens 4, 5 Anbaufrüchten über die Jahre mit Zwischenfrüchten und Untersaaten und dann vor allem unter Einbezug von sogenanntem Kleegras, also einer Mischung aus Klee und Gras. Wir haben da untersucht, wie sich das auf die Bodenfruchtbarkeit auswirkt und wie es dazu beitragen kann, chemischen Pflanzenschutzmittel und Düngemittel zu reduzieren.
Nennen Sie mal ein paar Namen. Was sollte künftig öfter auf dem Acker wachsen können?
Also ich habe es eben gerade erwähnt, ist ganz wichtig, zentral für unsere Studie ist Kleegras. Also es ist ein oder mehrjähriger Anbau von einem Gemisch aus Klee. Klee ist eine Leguminose, hat den großen Vorzug, Stickstoff aus der Luft fixieren zu können. Und Gräser haben generell den Vorzug, dass sie eben eine hohe Wurzelbiomasse bilden und dadurch Bodenfruchtbarkeit, organische Substanz, Humus aufbauen können. Das ist der essentielle Teil unserer Ackerbaustudie. Aber generell, wenn es um Vielfalt geht, setzen wir keine Ziele und auch geben keine Pflanzen vor. Es geht einfach um eine abwechslungsreiche, viele Glieder in der Fruchtfolge.
Der Nationale Aktionsplan Pflanzenschutz ist die Strategie des Bundes, Risiken durch Pflanzenschutzmittel zu minimieren. Und auch darin geht es im Kern darum, sich biologische Zusammenhänge und ökologische Wechselwirkungen zunutze zu machen, vor allem um Agrarchemie einzusparen. Was unterscheidet Ihren Ansatz für mehr Vielfalt auf dem Acker denn davon?
Der Nationale Aktionsplan Pflanzenschutz ist ja nur ein Teil dessen, was zum Schutz von Insekten, Amphibien und Co. von der Bundesregierung auf den Weg gebracht werden muss. Wir sagen, wesentliche Stellschraube ist hier die Pestizidreduktionsstrategie, sowie eben die Ackerbaustrategie, die beide noch aus dem Landwirtschaftsministerium zu erwarten sind. Für eine Minderung jetzt des Einsatzes von Pestiziden in der Landwirtschaft sind Veränderungen in der ackerbaulichen Praxis alternativlos. Also wir müssen hin zu einer breiteren Fruchtfolgen, mehr Diversität. Das zeigt unsere Studie ganz klar in den Ergebnissen dazu. Die kommende Ackerbaustrategie der Bundesregierung muss hier liefern, auch was die passenden maßnahmenorientierten Unterstützung für die Landwirte angeht, hin zu mehr ökologischem, mehr enkeltauglichem Wirtschaften.
Entschuldigung, Herr Sommer, es tut mir leid, unsere Zeit ist mir leider davongelaufen. Ich muss mich bei Ihnen für das Gespräch bedanken.
Okay, gern geschehen, bitte.
Sanddorngrog, Sanddorneis und Sanddornkuchen. Die Sträucher mit den orangefarbenen Beeren wachsen an unseren Küsten. Ihre enormen, vitamin-C-reichen Beeren sind Alleskönner. Sie stärken das Immunsystem, helfen gegen Entzündungen und vielleicht auch gegen Sonnenbrand. Sanddorn steckt außerdem in Cremes und Salben, Saft und Tee. Und zu DDR-Zeiten wurden Plantagen damit angelegt. Als Vitaminversorgung für die Bevölkerung und als Ersatz für teure Zitrusfrüchte. Seit einiger Zeit hat der Sanddorn nun ein Problem. Die Sträucher sterben ab und niemand weiß bisher warum. Katharina Elsner hat einen Landwirt in Mecklenburg-Vorpommern besucht.
Benedikt Schneebecke stapft an einem Spätsommermorgen über seine Felder, bis seine Füße auf sandigem Boden vor seinen drei Mitarbeitern stehen bleiben. Die schneiden gerade mit einer Akkuschere Zweig für Zweig von seinen Sanddornsträuchern. Seit 8 Jahren baut Schneebecke die Frucht an. Jetzt steht er vor einem Rätsel.
Ja, natürlich. Also hier vorne, wenn man hier mal durchguckt, hier sieht man es zum Beispiel. Ne? Wir haben hier 2 Pflanzen, 3 Pflanzen, die sehen super aus. Und dazwischen eine, die komplett abgestorben ist. Und man nennt es dieses Sanddornsterben. Da haben wir ein großes Problem mit in Mecklenburg-Vorpommern in den letzten Jahren. Da sterben uns einfach, wir wissen noch nicht, woran es liegt, wirklich viele Sträucher ab.
Schneebecke ist 39, blond, hat rosige Wangen und bewirtschaftet in Marlow 600 Hektar Land. Davon baut er auf 60 Hektar Sanddorn an. Der Landwirt steuert seinen Geländewagen über seine Felder, schleift zwischen Sträuchereien entlang. Links und rechts Beeren, tropfenförmig und prall orange. Ein paar Reihen weiter aber erstreckt sich eine Fläche voller grauer, abgestorbener Sträucher. Der Befall zehrt, von dem sich das Sterben wie Finger ausbreite, sagt Schneebecke. Seit etwa 4 Jahren beobachten Landwirte und Wissenschaftler, dass es dem Sanddorn nicht so gut geht. Sowohl auf den Plantagen als auch den Wildsorten an der Küste. In Brandenburg, Schleswig-Holstein, auch in China tauchen kranke Pflanzen auf. In Mecklenburg-Vorpommern kümmert sich Joachim Fietinghoff um das Sterben. Fietinghoff ist Direktor des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei. Er untersucht die kranken Pflanzen im Labor. Fietinghoff sagt:
Nichts von dem, was wir wissen, und wir beschäftigen uns eigentlich jeden Tag mit Schadorganismen an den unterschiedlichsten Kulturpflanzen. Und mir ist es also in meinem Berufsleben noch nie passiert, dass wir hier einen Erreger haben, der hier völlig unbekannt ist.
Fietinghoff hat auf dem kranken Sanddorn zwar einen Pilz gefunden. Er erklärt, dass dieser Pilz die Gefäße des Sanddorns hinaufwandere und verstopfe, sodass die Pflanze keine Nährstoffe und kein Wasser mehr aufnehmen könne. Die Sträucher verdörren also. Aber Fietinghoff sagt auch, dieser Pilz könne eigentlich nicht der Übeltäter sein.
Das sind in der Regel alles so Schwächeparasiten, die sich dann auf geschwächte Pflanzen aufsatteln sozusagen. Und vieles sind auch Erreger, die hier und da vorkommen, die wir auch von der Gattung her mindestens kennen und die auch an anderen Pflanzen schädigend wirken können. Aber dass das jetzt die Ursache für das Sanddornsterben ist, das können wir uns eigentlich nicht so vorstellen.
Mehrere 100.000 Euro habe er in seine Sanddornproduktion investiert, sagt Schneebecke. Für die Rüttelmaschine, die die Beeren von den Zweigen trennt. Und für die 2 Schockfrosterzellen, 2 haushohe Container auf seinem Hof, die seine Beeren auf minus 26 Grad abkühlen. So lassen sich die Früchte leichter von den Zweigen trennen. Schneebecke rechnet dieses Jahr damit, 20 Tonnen weniger Sanddorn zu ernten und damit etwa 70.000 Euro Einnahmen zu verlieren im Vergleich zum Vorjahr. Er findet, das Ministerium für Landwirtschaft müsse ihn mehr unterstützen.
Ich habe einfach einen Brief geschrieben, dass wir hier unsere Existenzgrundlage bedroht sehen und auch einfach eine Kulturpflanze, die zu Mecklenburg-Vorpommern gehört, in arger Not ist und wirklich vor dem Aussterben ist. Und dass da einfach was getan werden muss, dass da einfach eine Stelle geschaffen werden muss. Es reicht ja, wenn wirklich ein Mitarbeiter nur noch dafür zuständig ist und damit forscht. Und es ist ja nicht so schwer, einen Mitarbeiter einzustellen. Klar, man muss ihn erstmal finden und man muss es finanzieren. Aber alleine mit dem, was ich dieses Jahr an Schaden hätte, hätte ich 2 Stellen schon finanzieren können.
Das Ministerium selbst weist darauf hin, es untersuche und dokumentiere seit Beginn des Sterbens immer wieder Sanddorn im Labor. Auch seien andere Institute zu Rate gezogen worden und finanzielle Unterstützung würde geprüft. Jetzt liegen die Sanddornblätter beim Julius-Kühn-Institut, das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen. Dessen Leiter Wilhelm Jelkmann sagt, das Institut untersuche den Sanddorn vor allem auf Viren und weitere Pilze. Aber es könne Jahre dauern, bis sie die Ursachen fänden. Ob Benedikt Schneebecke so lange warten will, das weiß er nicht. Er schaut sich bereits nach alternativen Anbaupflanzen für seine Felder um.
Rätselhaftes Sanddornsterben aus Mecklenburg-Vorpommern berichtete Katharina Elsner. Das Berliner Grundwasser ist wärmer geworden. Und das hat nicht nur mit dem Klimawandel zu tun, sondern auch mit den vielen Häusern, Straßen und anderen bebauten Flächen. Was heißt das für das Trinkwasser der Hauptstadt und auch für alles, was im Boden lebt? Über aktuelle und frühere Bodenuntersuchungen und neue Erkenntnisse daraus berichtet Klaus-Martin Höfer.
Bereits seit mehr als 100 Jahren wird in Berlin das Grundwasser an zahlreichen Messstellen entnommen und auf seine chemische Zusammensetzung untersucht. Damals hatten Ärzte und Stadtplaner zu Recht die Vermutung, dass das verunreinigte Wasser Krankheiten verursachen und sauberes Wasser sie vermeiden konnte. Auch über die Temperatur im Untergrund gibt es lange zurückliegende Messreihen. Die Entwicklung ist deutlich, das Berliner Grundwasser ist wärmer geworden und das liegt nicht nur am Klimawandel. Johannes Birner, Landesgeologe in der Berliner Umweltverwaltung.
Die Erwärmung, von der wir hier sprechen, das sind 4-5 Grad im Innenstadtbereich. Der Temperaturanstieg in der Innenstadt von Berlin ist vor allem auf die Bebauung zurückzuführen. Über Gebäude, Keller, warme Keller wird natürlich auch sehr viel Wärme in den Untergrund eingetragen. Im Winter kühlt das System nicht aus.
In den oberen Erdschichten ändert sich die Temperatur mit der Jahreszeit. Unterhalb von 20 Metern hält sie sich durchgehend bei 8 Grad, zumindest an den naturnahen Messstellen, also unter Wiesen und Wäldern. Anders dagegen, wo gebaut wurde. Gebäude mit Kellern, U-Bahn-Schächte und Abwasserrohre leiten Wärme bis tief in den Untergrund. Wenn die Sonne auf eine asphaltierte Straße scheint, ist der Anstieg der Temperatur sogar 40 Meter darunter messbar.
Wenn Sie eine normale Bodenfläche haben, in Grün, mit Gras, das verdunstet auch noch schön, aber das strahlt auch viel Wärmeenergie zurück. Eine Teerfläche, eine Asphaltfläche ist dunkel, die heizt sich massiv auf und im Vergleich zum natürlichen Boden ist der Temperatureintrag auf der Asphaltfläche um 50% höher, als das auf dem natürlich gewachsenen Boden der Fall ist.
Berlin könnte die Erwärmung besonders treffen, wird durch das Trinkwasser direkt dem Grundwasser entnommen. In München zum Beispiel wird es über Rohrleitungen aus den Bergen in die Stadt transportiert. In Berlin wird der Boden als natürlicher Aufbereiter genutzt. Ökobiologe Christian Grebeler von der Universität Wien.
Der Untergrund ist sehr dicht besiedelt durch Mikroorganismen, vorwiegend Bakterien. Und diese Bakterien sind hauptverantwortlich für biogeochemische Kreisläufe. Das heißt, die setzen den Kohlenstoff um, mineralisieren organische Verbindungen, die recyceln Nährstoffe, Beispiel wäre der Umsatz von Nitrat. Und die können Metalle immobilisieren oder mobilisieren. Dafür sind sie mitverantwortlich. Sie bauen beispielsweise Schadstoffe ab, organische Schadstoffe. Also sie leisten die Reinigung des Wassers hauptsächlich.
Wird der Untergrund künftig wärmer, könnte sich dies auf die Fähigkeit dieser Mikroorganismen auswirken, das Grundwasser zu filtern und für sauberes Trinkwasser zu sorgen. Doch erst einmal besteht diese Gefahr nicht. Das Trinkwasser in Berlin wird in den Außenbezirken gewonnen und dort ist der Anstieg der Temperatur geringer, bisher jedenfalls. Denn das warme Wasser aus der Innenstadt könnte unterirdisch wandern, sagt Christian Grebeler von der Universität Wien.
Wenn ich große Bereiche im Untergrund erwärme, dann bewegen sich die über lange Zeiträume und können durchaus auch aus dem Stadtgebiet sich rausschieben und dann Bereiche beeinflussen, die ich zuvor als noch naturnah bezeichnet habe.
Deshalb wird Ökobiologe Christian Grebeler die Temperaturveränderungen im Untergrund der Berliner Stadtteile in den kommenden Jahren genauer untersuchen. 220 Messstellen sind stadtweit eingerichtet. Davon erhoffen sich die Berliner Landesgeologen Erkenntnisse, wie stark das Trinkwasser für Berlin wohl künftig aufbereitet werden muss. Und auch, ob bauliche Einschränkungen und zum Beispiel mehr Grünflächen und weniger asphaltierte Straßen notwendig sind, um eine weitere Erwärmung des Grundwassers zu verhindern.
Vor allem wegen der dichten Bebauung wird das Berliner Grundwasser stetig wärmer und das Problem könnte sich ausweiten, womöglich mit Folgen für die Trinkwassergewinnung. Peter Altmaier, der Bundeswirtschaftsminister, stellte gestern in Berlin seine Gasstrategie mit dem Namen Gas 2030 vor. Erdgas werde noch viele Jahre ein wichtiger Bestandteil unserer Energieversorgung bleiben, sagte er. Theo Gers in Berlin, was sind die Grundzüge dieser Gasstrategie?
Es sind im Grunde Fragestellungen, die in dieser Gasstrategie aufgegriffen werden, Frau Kuhlmann. Also einmal, welche Rolle hat das Gas denn überhaupt in unserer Energieversorgung bis 2030 zum Beispiel, aber eben auch darüber hinaus? Denn wir haben ja gestern gerade im Kabinett erlebt, dass das Klimakonzept verabschiedet wurde und da steht ja drin, dass Deutschland bis 2050, und das ist nicht mehr lange hin, das sind mal gerade 31 Jahre, treibhausgasneutral werden soll. Und wenn das passieren soll, dann muss man natürlich auch ans fossile Erdgas ran, sagt zum Beispiel Sascha Müller-Krenner von der Deutschen Umwelthilfe zur Gasstrategie.
Wenn die Bundesregierung, wenn der Bundeswirtschaftsminister eine Gasstrategie vorlegt, heißt es natürlich, dass wir bis zum Jahre 2050 auch aus dem Erdgas raus müssen.
Ja, und das ist natürlich keine leichte Aufgabe, Frau Kuhlmann, denn Erdgas deckt im Moment ein Viertel unseres gesamten Energiebedarfs in Deutschland. Die Hälfte davon geht erstmal ins Heizen, also in den Gebäudesektor. Der andere Teil zum großen Teil in Kraftwerke, aber auch die Chemieindustrie ist ein großer Abnehmer von Erdgas, braucht Gas. Fossiles Erdgas im Moment für chemische Prozesse, nehmen wir die Ammoniakherstellung, ganz wichtig hierzulande. So, und dann gibt es natürlich auch Anwendungen, da kommt man um gasförmige Energien eigentlich gar nicht herum, auch wenn diese Energien später mal auch in flüssige Kraftstoffe weiterverarbeitet werden können. Denken wir an den Flugverkehr, denken wir an bestimmte Produktionsverfahren, die ich gerade schon mal nannte, in der Chemieindustrie. Also da ist viel zu bedenken bei so einer Gasstrategie.
Was soll denn konkret bis 2030 passieren und auch 20 Jahre später, Sie haben es gesagt, wenn wir treibhausgasneutral sein wollen?
Naja, die Bundesregierung sagt, bis 2030 wird Erdgas als Brückentechnologie in jedem Fall noch eingesetzt. Aber danach wird es eben diesen Wandel geben bzw. auch geben müssen hin zu CO2-freien Gasen, vor allem eben zu wasserstoffbasierten Energieträgern. Wasserstoff wird hier zum Schlüsselrohstoff für die Energiewende. Das sagt auch Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister. Und er will dafür sorgen, dass Deutschland hier technologisch gewissermaßen die Nummer eins in der Welt wird. Aber es gibt natürlich allein hierzulande, wenn man das machen wollte, ein Mengenproblem, die Aufspaltung von Wasser durch Elektrolyse, also Strom aus Windkraft zu nehmen, um Wasser aufzuspalten in Sauerstoff und Wasserstoff. Dafür bräuchte man weit mehr erneuerbaren Strom, als wir derzeit hierzulande überhaupt erzeugen.
Von der Deutschen Umwelthilfe, German Watch und anderen Nichtregierungsorganisationen kommt ja die Forderung nach einem Ausstieg, auch aus der Erdgasnutzung, wie sie heute aussieht. Sie passe nicht zum Klimaschutz. Stattdessen solle auf erneuerbares Gas umgestiegen werden. Grünes Gas als künftiger Energieträger. Wie könnte dann die Wärme in die Wohnung kommen?
Ja, diese Frage stellt sich natürlich jeder, der zu Hause eine Gasheizung hat. Das könnte zum Beispiel in Form von Biomethan oder Biogas passieren. Wir haben ja derzeit Biogaserzeugung. Das Gas wird überwiegend direkt neben der Biogasanlage zu Strom verwandelt, an dem es verbrannt wird. Aber natürlich kann man dieses Biomethan genauso gut ins Erdgasnetz einspeisen, das wir haben. Wir können auch, ich sagte es vorhin, durch Elektrolyse Wasserstoff erzeugen und dann in begrenztem Maße allerdings dem Erdgas beimischen und somit auch in die Pipelines hineindrücken. Aber es gibt eben technische Grenzen und es gibt auch ein Mengenproblem. Das räumt eben auch Sascha Müller-Krenner von der Umwelthilfe ein.
Wir sehen das auch so, dass wir auch weiterhin gasförmige Energieträger brauchen werden, aber eben wie gesagt aus erneuerbarem Strom produziert, also beispielsweise Wasserstoff, der dann aus Windkraft umgewandelt wird oder Methan, das sich auch aus erneuerbarem Strom erzeugen lässt. Natürlich ist auch dieser erneuerbare Strom beispielsweise aus Windkraftanlagen nicht endlos, deswegen bleibt Energieeffizienz ganz, ganz wichtig und zu einem bestimmten Teil müssen wir das sicher auch auf Importe setzen.
Ja, also Importe nicht von fossilem Erdgas wohlgemerkt, sondern eben dann Importe von zum Beispiel grünem Wasserstoff, der woanders erzeugt wurde, wo das möglicherweise billiger und günstiger geht als bei uns in Deutschland. Aber es geht eben, Frau Kuhlmann, letzter Satz, nicht nur ums Heizen, es geht eben auch um viele andere Anwendungen. Es geht um die Mobilität. Es kann ja schließlich nicht der ganze Verkehr elektrifiziert werden. Denken wir an den Flugverkehr, aber denken wir auch an Teile des Straßenverkehrs, Güterverkehr, Schwerlastverkehr und ähnliches. Da werden wir weiterhin flüssige Kraftstoffe brauchen und die werden halt möglicherweise dann in Zukunft produziert werden aus gasförmigen, die wir vorher aus Windkraft gewonnen haben.
Die Gasstrategie des Bundeswirtschaftsministers und Reaktionen darauf schilderte Theo Gers aus unserem Hauptstadtstudio. Dankeschön.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wer mit dem Auto einkaufen fährt, freut sich, wenn Kundenparkplätze zur Verfügung stehen. Auf denen gelten allerdings die unterschiedlichsten Regelungen, denn die Parkplätze sind Privatgrundstücke. Worauf ist zu achten, damit es keinen Strafzettel gibt oder das Auto nicht abgeschleppt wird? Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
Dieter Okelmann kauft seit Jahren im selben Supermarkt ein. Jedes Mal parkt er auf dem dazugehörigen Kundenparkplatz. Vor ein paar Monaten wurde er nach seinem Einkauf unangenehm überrascht.
Nach ungefähr circa eine Viertelstunde, 20 Minuten komme ich zum Auto, hängt dann so ein schöner weißer Zettel an der Windschutzscheibe. Ein Knöllchen, weil ich die Parkscheibe nicht richtig gestellt hatte und wurde veranlasst zu zahlen 19,90 Euro.
Er hatte seine Parkscheibe gar nicht gestellt, denn das sei bisher auf diesem Parkplatz nicht nötig gewesen. Das habe sich allerdings von einem Tag auf den anderen geändert. Immer mehr Supermärkte und andere Geschäfte begrenzen die Parkdauer auf ihren Parkplätzen. Oft kontrollieren Supermärkte ihre Parkplätze nicht selbst, sondern haben Parkraumüberwachungsfirmen engagiert, sagt Dr. Andreas Reif, Fachanwalt für Verkehrsrecht in der Sozietät Poppe in Pinneberg bei Hamburg.
Rechtlich muss man sagen, ist es relativ klar von der Rechtsprechung so gesehen, dass diese allgemeinen Vertragsstrafen, wenn hinreichend deutlich darauf hingewiesen wird, zulässig sein sollen. Höhe so bis 30 Euro bisher nicht zu beanstanden, obwohl das von Anwälten teilweise und Verbraucherschutzverbänden anders gesehen wird. Die sagen, das ist zu hoch.
Dieter Okelmann hat missmutig seine Strafe bezahlt, weil er keine Chance gesehen hat, dagegen anzugehen. Ist der Supermarkt selbst zuständig und es lässt sich direkt handeln, kann man bei vergleichbaren Fällen vielleicht auf Kulanz hoffen, sagt der Verkehrsrechtler.
Wenn man sich unrecht behandelt fühlt, würde ich raten, mit so einem Zettel, der Nachweis, ich habe da eingekauft, zur Kassiererin zu gehen und sagen, hier, das kann doch nicht sein, ich kaufe jedes Mal ein und habe einfach das Schild übersehen oder vergessen, die Parkscheibe rauszulegen.
Wer auf Kundenparkplätzen parkt, erklärt sich automatisch mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Die müssen deutlich an der Einfahrt des Parkplatzes erkennbar sein. Auch muss darauf hingewiesen werden, dass es bei einem Verstoß zu einer Vertragsstrafe kommen kann. Auf manchen Kundenparkplätzen darf man tatsächlich nur zum Zweck des jeweiligen Einkaufs stehen. Auch nach Geschäftsschluss kann Parken dort verboten sein. Auf anderen Kundenparkplätzen beispielsweise hat der Besuch des Bäckers nebenan keine Konsequenzen, wenn er im ausgelegten zeitlichen Rahmen liegt. Manchmal wird bei unberechtigtem Parken auch abgeschleppt. Dabei gelten ortsübliche Gebühren, die etwa zwischen 130 und 170 Euro liegen, sagt Andreas Reif.
Also wird immer der Halter angeschrieben. So, und der Halter kann natürlich sagen, ich bin nicht gefahren. Und dann ist es in der Rechtsprechung völlig umstritten und es gibt ganz verschiedene Urteile, wie damit zu verfahren ist. Es gibt Urteile, die sagen, dann muss man aber auch sagen, wer gefahren ist oder zumindest sagen, warum man nicht gefahren ist. Man hat eine sekundäre Darlegungslast. Es gibt auch Urteile, die sagen, nein, das muss man nicht. Und dann würde man natürlich drumherum kommen.
Wer auf einem Kundenparkplatz mit Parkscheibenpflicht parkt, sollte diese Scheibe auch unbedingt dabei haben. Ein hinterlassener Zettel beispielsweise, auf dem steht, wann man das Auto verlassen hat, muss nicht anerkannt werden. Andreas Reif meint allerdings, dass man in so einem Fall mit dem Argument der Verhältnismäßigkeit unter Umständen erfolgreich gegen eine Vertragsstrafe vorgehen könne.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Das Leben der Turteltauben ist weniger romantisch als das, was sie symbolisieren. Der Liebesvogel steht auf der weltweiten roten Liste und ist jetzt Vogel des Jahres 2020. Was es im Zusammenhang mit dem Attentat in Halle Neues gibt, hören Sie gleich in den Informationen am Mittag mit Christine Heuer. Und das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann.